Ja, während die letzten oder vielleicht auch die vorletzten erst noch reinkommen, möchte ich Sie schon mal ganz herzlich begrüßen, dass Sie sich aufgemacht haben bei dieser Hitze und sich trotzdem bescheinen lassen wollen von den Strahlen der Liebe Gottes. Denn damit dürfen wir rechnen. Wir werden diese Stunde ja auch unter den Segen des dreieinigen Gottes stellen, der uns begegnet im Vater, im Sohn Jesus Christus und im Heiligen Geist. Und der lädt uns ein, nicht nur zu dieser Bibelstunde, sondern, Sie haben es schon gelesen, Sie sind eingeladen zum Leben. Vor einem Jahr bin ich zum ersten Mal aufgetaucht mit diesen Streifen. Eingeladen zum Leben mit Gott, der mich liebt. Und wir hatten dazu das Verse aus dem ersten Kapitel des Briefes an die Epheserchristen damals betrachtet, aber es gilt auch für die Christen aller Zeiten. Und jeder Mensch, der davon hört, egal aus welchem kulturellen oder religiösen Hintergrund er kommt, soll das erfahren. Er ist eingeladen zum Leben mit dem Gott, der ihn liebt, und zwar von Ewigkeit her. Eingeladen, wer diese Einladung annimmt, ist automatisch eingeladen in eine Gemeinschaft mit Menschen, in eine Gemeinschaft, die nicht zerbricht, weil der Bund, in den wir da einstimmen mit unserem Ja, bedingungslos ist. Und er wird aufrecht gehalten von dem, der es verspricht, der einlädt. Und das ist das Wunderbare. Deswegen zerbricht auch die Gemeinschaft nicht, auch wenn man sich nicht immer gleich gut versteht oder, wie man heute auch sagt, riechen kann. Es gibt da wieder eine Verbindung. Manchmal muss man erst wieder den rechten Abstand finden, um zu wissen, dass man ja doch zusammengehört. Aber da ist immer ein Weg. Und heute werden wir uns ein Gebet näher anschauen. Deswegen heißt auch das Thema so: Wir sind eingeladen zum Leben mit dem Gott, der uns liebt, durch ein Gebet, das sich lohnt. Egal, wie man es formuliert, aber es ist ein Gebet, das sich lohnt, und Schwester Renate wird uns das nachher lesen, denn es steht in der Bibel, dieses Gebet. Das alles ist Grund genug, Gott zu loben, diesen dreieinigen Gott, mit unserem Lied Lobpreiset unser Gott, singet ihm ein neues Lied. Und Sie finden es in Ihrem Buch unter der Nummer 366.
Ich lese nun dieses Gebet. Es ist von Paulus aufgeschrieben in dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem Gott sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und diesen Gott wollen wir jetzt noch loben mit einem Lied, das Sie hier vorne an der Leinwand finden.
Mit ihm wollen wir jetzt auch reden. Danke, Vater im Himmel, dass wir bei dir einen Platz haben, an deinem Herzen, dass du uns suchst und liebst Und du weißt jetzt, was wir mitgebracht haben, von da, wo wir herkommen. Danke, dass du es jetzt in deine Obhut nimmst und uns frei machst zu empfangen, was du uns geben willst. Denn darauf sind wir angewiesen. Dir befehlen wir uns an und bitten um deinen Segen für Reden und Hören. Amen. Ja, wenn ich das so nenne, wir sind eingeladen zum Leben durch ein Gebet, das sich lohnt, dann kann man sich ja auch erstmal fragen, warum lohnt sich denn Gebet überhaupt? Vielleicht beschäftigt Sie diese Frage auch immer wieder mal oder andersrum. Lohnt sich denn Gebet überhaupt? Ne, wenn man im Haus jemand anderem, mit dem er lebt, ob das jetzt die Kinder sind oder der Partner oder selbst ein Gast, wenn man dem was sagt, dann kann man nicht unbedingt davon ausgehen, erstens, dass er es gehört hat und zweitens, dass er es dann auch macht. Also da stellen sich einem ja schon so einige Fragen. Ich habe da jetzt mal, steht Gebet drauf, können Sie lesen. Bewegt sich da was? Hat es Gewicht angesichts der überwältigenden Lasten und Probleme, die täglich auf uns zukommen und die uns niederdrücken? Da hat man irgend so einen Brocken im Herzen. Den kann man gar nicht so einfach Adresse draufschreiben und abschicken und dann hat man es los. So ist es ja oft gar nicht. Paulus betet in diesem Brief schon zum dritten Mal ein Gebet, das er jeweils aufgeschrieben hat. Und er nennt Gründe, warum Gebet sich lohnt, auch wenn es so aussieht, als hört er nichts oder kann er nichts oder will er es nicht. Diese drei Fragen habe ich mir im Leben früher gestellt. Der erste Grund zum Gebet, den Paulus uns nennt, ist der: Gebet bringt uns in Kontakt mit dem rechten Vater. Er sagt ja, ich beuge meine Knie vor dem Vater, vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Also wir leben ja hier nicht nur in Deutschland, sondern man nennt unsere Gesellschaft auch eine vaterlose Gesellschaft. Ein Mann unserer Tage, er ist kein Deutscher, sondern ein Afroamerikaner, der lebt auch immer noch, ich weiß gerade nicht wo, in Amerika. Er ist selber ohne leiblichen Vater aufgewachsen. Dieser Vater war einfach abwesend, hat die Familie verlassen, hat die Verantwortung nicht übernommen. Die Gründe werden uns da nicht gesagt. Aber der Junge ist dann auch zusätzlich noch in einer Schule aufgewachsen mit vorwiegend weißen Kindern. An dem Ort und zu der Zeit, also den gibt es noch, den Mann, ist also nicht in grauer Vorzeit passiert, hat er viel Ablehnung und Diskriminierung erlebt und war dem ausgesetzt. Und deswegen war sein großes Ziel stark werden. Sein Vorbild war ein Samurai-Krieger werden. Und dann wollte er mit dieser Kraft die Welt retten. Das war der Plan. Als junger Mann kam er dann durch eine Wette, und die Wette war, du kannst dich nicht in eine Bank hacken, nach dem Studium. Er hat diese Wette gewonnen. Er konnte. Und das hat ihn für 8 Jahre ins Gefängnis gebracht. Er ist tatsächlich stark geworden dort. Und mit dieser Kraft, mit dieser Muskelkraft, die er erworben hat, hätte er fast auch einen anderen im Gefängnis umgebracht. Einfach über Wut, durch Wut über Willkür und Ungerechtigkeit. Dafür wieder bekam er 40 Tage Einzelhaft. Und dann sagt er, in dieser Dunkelheit habe ich das größte Einsehen in meinem Leben gehabt. Weil er mit niemand anderem reden konnte, hat er angefangen, mit Gott zu reden. Und dort offenbarte sich ihm Gott in einer Liebe, die ihn überwältigt hat. Er hat zu ihm gesprochen. Er wusste jetzt, ich habe einen Vater im Himmel, der mich liebt. Und es veränderte sein Leben so, dass er sich nach seiner Entlassung in einem Ghetto um viele gefährdete Kinder und Jugendliche kümmerte, die ihn alle bis heute Papa Joe nennen. Seine Geschichte, die wahre Geschichte, ist verfilmt. Vielleicht ist es Ihnen schon bekannt vorgekommen in dem Film Bedingungslos. Er hat recherchiert, das kommt dann im Abspann, dass 28% aller Kinder auf der Welt, also fast ein Drittel, ohne ihren biologischen Vater aufwachsen. Und davon leben 24,7 Millionen in Amerika. Warum er sich für einen Teil dieser Kinder mit seiner Lebenskraft einsetzt, ist einfach der: Jedes Kind verdient bedingungslose Liebe. Und darum nimmt er sie im Namen Gottes des rechten Vaters um diese Kinder an. Er würde Paulus recht geben, wenn er sagt: Ich beuge meine Knie nicht vor den Umständen, nicht vor Willkür und Ungerechtigkeit. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und er kann sogar, das hat er erlebt, im Gefängnis mit mir reden, wenn niemand sonst mit mir spricht. Er kann mich sogar im Gefängnis zu seinem Kind machen, weil er meine Sehnsucht nach einem rechten Vater längst auf sein Herz genommen hat. Nur musste er eben selber erst offen werden dafür, dass er nicht mit seiner eigenen Kraft und schon gar nicht mit seiner Muskelkraft die Welt retten kann, sondern nur in der Kraft Gottes, mit ihm zusammen in seiner Rettungsmannschaft des himmlischen Vaters beteiligt sein. Nur so geht es. Und so hat es Joe Bradford erlebt und lange vor ihm eben Paulus in einem Gefängnis in Rom. Von dort ist dieser Brief nämlich geschrieben. Darum konnte er auch den Christen Kleinasiens schreiben und sie trösten mit diesen Worten. Das geht unserem Abschnitt voraus in Vers 13. Darum bitte ich, sagt er, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Und deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Ich brauche nicht euer Mitleid, ich brauche eure Fürbitte, dass der Vater zu denen spricht, bei denen ich jetzt gefangen bin. Er hatte dort Zeit für einen Brief, der sogar die 2000-jährige Geschichte der Christenheit überdauert hat und uns heute hier in Aidlingen erreicht und uns heute Kraft am inwendigen Menschen geben will. In Kontakt mit dem Vater im Himmel zu kommen, hat also ungeahnte Wirkungen. Es versichert uns unseres bedingungslosen Wertes. Du bist jemand beim Vater. Du bist etwas wert. Auch ohne jede Leistung. Auch ohne jeden Hauptpreis in Bodybuilding, das hätte er auch machen wollen. Oder sonst im Hochleistungssport. Kind des Vaters im Himmel zu sein, der uns will und liebt. Es gibt nichts Größeres. Die Gesellschaft erzählt uns was anderes. Aber das kommt vom Vater der Lüge. So nennt Jesus Satan. Jesus, der Sohn Gottes, sagt zu seinen Jüngern, die nach einer erfolgreichen, würden wir sagen, erfolgreichen Missionseinsatz zurückkommen und ihm erzählen, was sich alles bewegt hat durch sie und natürlich durch Jesus in ihnen. Das war ihnen zwar schon klar, aber es macht einen doch froh, wenn sich Dinge bewegen, sodass was gut wird. Menschen heil werden, Menschen frei werden. Da freut man sich doch. Und was sagt Jesus? Prima gemacht, euch kann man brauchen. In unserer Bibel steht etwas anderes. Es sagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen die Helfer Satans untertan sind, dass ihr was bewegt habt in meinem Namen. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das, dass der Name da steht, geschieht durch Gebet. Ich will, dass du mein Vater bist, darf man sagen. Und wer Jesus aufnimmt in sein Herz, in sein Leben und sagt, du bist der Weg zum Vater, also nehme ich dich auf, weil dein Wort es verspricht. Denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, also die Vollmacht, das ist eine Unterschrift beim Notar, da wirkt sich was aus, Gottes Kinder zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben, denen, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das geschieht durch Gebet. Das bringt mich in Kontakt mit dem rechten Vater, der sagt, ich verlasse dich niemals. Ich kümmere mich immer, egal womit du kommst. Und auch wenn du schon groß bist und wenn du erwachsen bist oder wenn du alt wirst, ich höre nicht auf, mich zu kümmern. Ich bin immer zuständig. Ich bezahle die Kosten, die du verursachst. Das dürfen wir ihm sagen. Darum ist es ein Gebet mit großer Wirkung, denn es kommt an. Es kommt in seinem Herzen an. Und darum ist ja die Frage, habe ich schon Kontakt zum rechten Vater? Möchte ich diesen Kontakt? Denn das braucht eine Antwort. Denn ohne eine Antwort kommt es nicht, ohne die Unterschrift sozusagen, kommt es nicht zum Vertrag. Dann kann es sich nicht auswirken. Vielleicht können wir einen kleinen Moment uns der Stille nehmen, dass wir unser Herz hören, ob wir den Kontakt schon haben und ob wir ihn möchten. Und auch hören wir den Vater, der sagt, komm. Und wer sein Kind schon ist, kann einfach mit ihm sprechen. Und dann singen wir das, wie der Vater im Himmel ist, eine Strophe. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, denn der liebt dich mehr als ein Vater auf Erden, das je kann. Wir nehmen uns erst Zeit zur Stille und dann ist es die Nummer 59. Nummer 59, erste Strophe. Einen zweiten Grund nennt Paulus uns, warum Gebet sich lohnt, weil er weiß, worauf es ankommt. Und dazu lese ich uns noch einmal die Verse, und Sie können es in Ihrer Bibel gerne mitlesen, wenn Sie eine dabei haben, die Verse 16 bis 19. Also er betet, worum, worauf kommt es an? Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Ja, das ist jetzt auch eine Fülle. Da kann man gar nicht alles auf einmal aufnehmen. Ich möchte es ein bisschen versuchen, nacheinander uns auszupacken. Aber eins haben wir vielleicht schon gemerkt. Es geht um Wachstum, nämlich seiner Kraft, also seine Kraft zunimmt, um Wohnen, dass Christus durch den Geist durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und dann kommt noch ein drittes Bild, dass ihr in der Liebe eingewurzelt. Und da kommt eigentlich noch ein viertes und gegründet seid. Also zum Wachsen. Darauf kommt es an. Und wenn meine Kraft am inwendigen Menschen wächst, wenn unsere Kraft am inwendigen Menschen wächst, dann werden wir stark. Das ist ja klar. Aber was stärkt uns? Uns stärkt, das haben wir jetzt gerade gehört von diesem Joe Bradford, nichts so sehr wie eine krisenfeste Beziehung. Das stärkt uns. Wenn ich weiß, wer zu mir steht, wer zu mir hält, was auch geschieht, das setzt Kräfte frei. Da können Sie selber mal, vielleicht heute noch mal drüber nachdenken. Wo habe ich denn so eine Kraft erfahren? Paulus hat diese krisenfeste Beziehung in diesem rechten Vater, der auch unser Vater im Himmel sein will, gefunden. Und der Weg zum Vater ist Jesus, den er ja früher in seinen Nachfolgern erbarmungslos verfolgt hat, den er gehasst hat. Aber nachdem er diese bedingungslose Liebe, seine Barmherzigkeit und Gnade, von der wir gerade gesungen haben, erfahren hat, da wurde Jesus für ihn die Tür zum Vater. Und wenn diese Beziehung sich vertieft und wächst, dann wird man stark und fest und ist nicht so schnell zu erschüttern von dem, was Hinz und Kunz zu einem sagt oder auch mit einem tut. Diese Liebe, die wir vertieft erfahren vom Vater im Himmel und die wir ihm glauben, die macht einen auf geheimnisvolle Weise unverwundbar. Ein zweites Bild. Wenn Christus in uns wohnt, das kommt ja hier auch, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, dann wird es unser Leben verändern. Wir stellen uns unser Leben jetzt einfach einmal wie ein Haus vor. Und wenn ich Christus einlade, dann übergebe ich ihm praktisch die Schlüssel und sage, dieses Haus gehört dir. Du darfst jetzt da drin wohnen. Und wenn er der Hausherr ist, wenn er die Schlüssel hat, na dann kann er natürlich auch da drin die Inneneinrichtung bestimmen. Und was wohin kommt und kann überall reingehen, er hat Zutritt. Es gehört ihm ja. Und das ist jetzt ja nun etwas, keine Zwangsübergabe, sondern wenn ich Jesus einlade, dann ist es ja etwas, das ich will. Weil ich damit sage und anerkenne, die Kosten für dieses Haus meines Lebens kann ich nicht tragen. Ich brauche den, der das bezahlt und der das aber auch aufbaut. Der rausnimmt, was das kaputt macht. Es gibt ja Stoffe im Haus, die das Haus kaputt machen. Hat man jetzt auch viel gehört immer wieder. Weil da Gift drin ist, weil man davon krank wird oder irgendwas. Darum kümmert sich dieser neue Hausherr. Und er sagt dann auch, wohnen bedeutet auch, ich komme nicht zu Besuch, wo man nur ins Wohnzimmer darf. Und wenn man die Treppe hochgeht, da sieht es dann aus wie Harry. Also nicht, dass jetzt jemand hier so heißt, aber einfach wie, ach, Sie wissen schon. Er ist dann da gar nicht schockiert, was er da beim Aufräumen und Aufbauen findet. Denn er hat brutto bezahlt. Und er weiß, was er da findet. Und er sagt, ich möchte das. Ich möchte dieses Haus haben. Ich mache mir die Arbeit. Und ich mache das schön, das Haus. Dass jeder, der da hinkommt, fragt, meine Güte, wem gehört denn das? Das ist ja toll. Wenn das der Herr Jesus ist, dann ist das das Ziel, dass der Hausherr gelobt wird, in dem Haus, das er sieht. Also das Haus ist nicht unwichtig. Es ist beides wichtig. Wem es gehört, ist das Allerwichtigste, denn dann wird erst was Schönes daraus. Und es bedeutet eben auch, er gibt mir den Schlüssel nicht zurück. Er sagt, ich kümmere mich um das. Er bleibt. In Ewigkeit. Er sagt nicht, oh, wenn ich das gewusst hätte, dass ich in dem Zimmer das finde, dann wäre ich nicht gekommen. Kannst du wieder zurückhaben. Das macht er nicht. Wir sind versiegelt als Eigentum dieses Eigentümers. Bis in Ewigkeit. Das ist das, was Jesus verspricht. Er sagt, wenn ich leiblich von der Erde weggehe, dann schicke ich meinen Stellvertreter. Und er sagt alles, was ich euch jetzt sage und was ihr sonst noch wissen müsst, sagt er euch durch mich. Ich bin dann da, unsichtbar, aber ich rede. Ich rede zu euch. Und er hat ihnen versprochen, dieser Geist, können Sie in Johannes 16 nachlesen, bleibt bei euch in Ewigkeit. Also keine Sorge, wenn er da irgendwelchen Giftmüll entdeckt. Er kann es entsorgen. Er lässt sich uns auch nicht mehr abkaufen. Er lässt uns nicht allein, gerade an den Tagen, an denen er mit uns über unseren gut gehüteten Giftmüll vielleicht sprechen möchte und ihn dann auch entsorgt. Und darauf kommt es an. Er ist es, der in uns wohnt. Denn dann gibt es auch ein Endlager für diesen Giftmüll. Da muss man es nicht bloß immer weiter verschieben. Und alle Leute protestieren zwischendrin, dass es nicht durch die Stadt fahren soll. Das Kreuz Jesu ist immer da, wo wir sind. Genau da, wo wir heute Mittag sind, kann ich sagen, Herr Jesus, du redest mit mir gerade über etwas. Und ich weiß genau, es macht mich kaputt. Ich gebe es dir auf der Stelle. Und wenn Sie jemanden brauchen, dass ich sage, ich habe das, ist im Zusammenhang mit Menschen passiert, was mich jetzt kaputt machen. Ich brauche jetzt auch einen Menschen, der mir in dem Namen dieses Herrn zuspricht, dass meine Sünden vergeben sind, dass ich ein Kind des Vaters im Himmel bin. Dann sprechen Sie gerne auch eine Schwester von uns an oder wen Sie sonst kennen in Ihrer Gemeinde. Verschieben Sie es nicht, denn die Einladung steht. Und Jesus sorgt dafür, dass das, was uns beschämt, von unseren Augen wegnimmt, das tut das Blut Christi, dazu hat er sein Leben gegeben. Er bedeckt und er bezahlt. Beides. Beides tut das stellvertretende Leben Jesu, sodass wir auch fröhlich und getrost weitergehen können. Das kann nur einer tun, nur dieser Vater in Jesus durch seinen Geist. Es ist der dreieinige Gott, der uns so begegnet. Und diese Liebe, die uns da begegnet, die verändert uns auch. Deswegen dürfen wir ihn anschauen, in seinem Wort mit ihm sprechen. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Geschichte, die Jesus erzählt, um zu sagen, so ist der Vater im Himmel. Wo der verlumpte und verschmutzte Sohn zurückkommt, weil er nämlich ihm einfällt, dass er einen Vater hat. Und der nimmt ihn in den Arm, gibt ihm einen Begrüßungskuss, sagt nicht, mit dir will ich nichts zu tun haben, erstmal in die Badewanne und dann unterhalten wir uns drüber, wie es weitergeht. Nein, er macht es sofort klar, dieser mein Sohn war tot und der lebt jetzt wieder. Er war verloren und er ist jetzt gefunden und deswegen feiern wir jetzt. Und die anderen hole ich dazu, nicht, dass die denken, das ist nur eine Privatsache. Nein, das ist öffentlich. Das ist, was er sagt. Und darum verändert uns diese Liebe auch. Dieser Sohn hat es rein äußerlich gleich erlebt, hat alle Zeichen der Sohneswürde zurückbekommen und er hat eine andere Zukunft vor sich. Und es hat auch sein Reden und sein Leben verändert. Und so dürfen wir es ihm im Gebet jetzt auch sagen, weil Jesus bringt uns dahin, dürfen wir sagen, Jesus, wir sehen auf dich. Das wollen wir jetzt auch betend singen in ihrem Liederbuch, die Nummer 285. Deine Liebe will uns verändern. 285. Amen. Aber es geht noch weiter. Das Dritte, worauf es ankommt, sagt Paulus bei diesem Gebet, ist, dass wir wurzeln, dass wir in der Liebe eingewurzelt sind und gegründet. Es kommen zwei Bilder zusammen. Was heißt es, in der Liebe zu wurzeln? Also das Bild, dass eine Pflanze Wurzeln braucht, das ist uns ja klar. Ohne Wurzeln kann nichts wachsen. Und wir merken auch, das ist ein dynamisches Bild. Also diese Wurzeln wachsen immer weiter in die Tiefe und geben dann dem, was nach oben wächst, was man sehen kann, überhaupt erst den Halt, um in den Wettern des Lebens festzustehen. Also das Bild einer Pflanze. Und übertragen auf unser Leben heißt es, in der Liebe Wurzeln heißt, dass wir unser Herz verschenken an die Zusage Gottes. Ich bin der rechte Vater. Glaube mir, du bist geliebt. Und darum sagt er ja auch in Römer 8, weiß Paulus auch, weil er selber erlebt hat, die Auswirkungen. Er sagt, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, dass ihr immer nur das Genick einzieht vor dem Gott, der wahrscheinlich schon wie ein Sklaventreiber nur darauf wartet, dass ihr wieder was falsch macht und dann kommt der nächste Schicksalsschlag und dann weiß man immer ganz genau, warum was passiert. So denken sogar Menschen, die gar nicht an Jesus glauben. Was ist das für ein Gott? Ja? Eigentlich sonst reden sie gar nicht mit ihm, aber jetzt auf einmal ist er an dem schuld, was einem passiert. Man hat eine Angst, die einen abhält, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und Paulus sagt uns hier, wenn ihr Jesus eingeladen habt und mein Stellvertreter, der Heilige Geist, dadurch sind wir alle drei da, sozusagen, zu euch gekommen ist, Vater, Sohn und Geist, dann ist da jetzt ein kindlicher Geist in euch eingezogen. Und das Kind ruft, aber lieber Vater. Das können Sie da nachlesen, Römer 8, 15. Und dieser Geist, der nicht stumm bleibt, sondern spricht, ja sogar ruft, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und selbst wenn wir leiden, so geht es nämlich weiter, dann werden wir trotzdem Erben sein. Wir werden alles bekommen, was der Vater hat. Das wird uns durch Leiden und Not nicht verloren gehen. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, das kann passieren. Damit wir aber auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden, die geht nicht flöten mit dem Leiden, die bleibt uns und die wird hervorbrechen, wenn alles Leiden einmal zu Ende ist, dann werden wir nur noch staunen. Und das ist unsere Zukunft. Deswegen bedeutet Wurzeln in dieser Liebe, jeden Tag die Einladung annehmen, verschenke dein Herz an die Zusage Gottes. Ich bin der rechte Vater und du bist geliebt. In der Liebe Wurzeln heißt dann auch, mein Herz lehren, aus der Bewertung Gottes zu leben. Nur das Wort Gottes sagt uns, wer wir sind. Und Gott sagt uns, du bist kostbar in meinen Augen und ich habe dich lieb. Das können Sie auch nachlesen, schon im Alten Testament. Jesaja 43, Vers 4, wer es aufschreiben will. Und wir haben es vorhin gesungen, der Vater hat gesagt, Jesus hat uns selbst gesagt, der Vater hat euch lieb. Das können Sie nachlesen in Johannes 14, Vers 27. Und so können Sie noch vieles finden, wer wir in Gottes Augen sind. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, da habe ich zielsicher nur das gefunden, was gegen mich spricht. Für mich war es eine ganz, nicht nur äußerlich schwarze Bibel, sondern auch innen. Und ich habe tatsächlich eine Eidlinger Schwester gebraucht. Das ist aber nicht nötig. Also ich meine, es könnte auch jemand anders sein. Bei mir war es halt so. Die mir gesagt hat, jetzt unterstreich mal gelb diesen Satz. Zum Beispiel einen von denen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Dass du mal eine sonnige Bibel kriegst. Dass du mal weißt, das ist das Fundament deines Lebens. Und wenn du das andere siehst, das da dunkel ist, dann steht es zwar drin und es ist auch wahr, aber das, was dein Fels ist, worin du gegründet bist, ist das, was gelb leuchtet. Das ist der Fels. Und so hat es schon der Reformator Johannes Calvin gesagt. Der Fels, auf dem wir stehen, ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Römer 8 am Ende und viele andere Stellen. Da dürfen wir gewiss sein. Darauf darf unsere zitternde Gewissheit zur Ruhe kommen. Und von dort aus können uns die Wellen des Zornes Gottes nicht ersäufen. Dort ist der sichere Platz. Ich kann Sie nur einladen, das auch zu machen. Die Zusagen, die Versprechen Gottes gelb mal zu markieren, dass Sie wissen, was Ihnen in jedem Tag leuchtet. Das Herz leeren war unser zweiter Punkt, aus der Bewertung Gottes zu leben. Alles andere ist eine Lüge. Ein drittes, die Liebe des Sohnes annehmen. Der Sohn bringt uns ja ans Herz des Vaters, Jesus. Und das tun wie atmen. Sie sitzen alle hier und atmen, zum Glück, sonst hätte ich ein Riesenproblem. Ohne Unterlass darf ich die Liebe Gottes einatmen und ich werde Kraft ausatmen. Also das setzt sich um in Kraft zum Leben. Ein viertes heißt es, diese Wohngemeinschaft einüben. Wurzeln in seiner Liebe heißt, die Wohngemeinschaft einüben. Das wissen ja alle, ne? Wenn man eine WG hat, egal in welcher Weise, dann muss man miteinander sprechen. Das muss man einüben. Man weiß nicht schon alles, was den anderen freut, was man selber braucht. Das merkt man so erst im Vollzug. Und darum gilt es auch in der Wohngemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Da muss man sprechen. Und da darf man alles sagen. Und dann muss man auch mal den Mund halten und hören, was er sagt. Das ist nämlich beten. Auch hören, was er sagt. Nicht sich immer nur das Herz ausschütten und Amen sagen und weglaufen, als wäre Gott bloß ein Automat. Wenn das der Partner zu Hause immer machen würde, ich rede meinen Text und dann gehe ich weg und er kann es schlucken. Na das, Dankeschön. Da müsste man dann auch mal drüber reden. Das bedeutet auch, seine Vergebung annehmen. Gerade bei den Dingen, die er dann da aufstöbert, wo wir erschrecken, wo wir sagen, Tür zu. Und er lädt ein und sagt, du brauchst die Tür nicht zuhalten. Ich habe schon die Hilfe für alles, was ich da finde. Nimm meine Vergebung an. Nimm meine Weisung an, was damit jetzt passieren soll. Nimm es an. Denn ich liebe dich. Ich höre ja nicht auf zu lieben, wenn ich das jetzt da finde. Gib es mir hin, Hingabe leben, alles ihm hinhalten, alle Traumata, alle Wunden, alle Verletzungen, alle Sünden, alle Hoffnungen. Es bedeutet einfach ihm auch zuzugestehen, ich habe nicht das Format, mit mir selber fertig zu werden. Ja, warum eigentlich? Weil ich nämlich Gottes Erfindung bin und nicht meine eigene. Ich kann mich gar nicht kennen. Im Letzten. Nur der mich gemacht hat, kann mich kennen. Und deswegen darf ich ja auch sagen, bitte kümmere dich, ich verstehe mich selber nicht. Ich bin mir auch ein Rätsel. Aber dir nicht, du hast mich erfunden. Du kennst dich aus in allen Verästelungen. Nach Leib, Seele und Geist, du kennst dich in mir aus. Du weißt, was ich jetzt brauche. Hingabe leben, das heißt Wurzeln. Und diese Liebe geht in die Weite. Das sagt er hier so in kurzen Worten. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Die Breite heißt also, es geht in die Weite. Gottes Liebe meint wirklich alle Menschen. Also auch mich. Also nicht, dass man sich selber ausschließt. Manchmal kann man glauben, dass Gott die ganze Welt liebt, aber ich bin leider zu schwierig. Das brauchen Sie nicht zu denken. Und das muss man seinem eigenen Herzen immer wieder sagen, Nein, du bist ihm nicht zu schwierig, denn du bist auch seine Erfindung. Er kennt sich auch mit dir aus. Und auch wenn man gerade schon lange mit ihm geht und entdeckt dann neue schwierige Dinge an sich selber, das gefällt einem doch nicht so sehr, oder? Und dann denkt man, du sollst eigentlich besser wissen. Und dann schimpft man mit sich selber. Ja, das hilft gar nicht. Sondern er sagt, geh zum Vater. Lauf in seine Arme und sag, ich habe keinen anderen Heiland. Du kennst dich in mir aus. Das ist dann in Ordnung. So ist gedacht. Es geht in die Länge. Also diese Liebe hat noch nie einen Menschen aufgegeben. Er geht in die Länge meiner eigenen Wege, mir nach. Er hält an mir fest. Jemand sagte mal, ich hänge am Hosenträger Gottes. Und auch wenn ich den sehr strapaziere und weit wegziehe, aber irgendwann, plupp, Sie wissen, was dann passiert. Und es trifft ihn. Also dann komme ich ganz nah an sein Herz in einem Augenblick. Das kann er machen. Ich werde zu ihm zurückgezogen. Und diese Liebe, haben wir gelesen, geht in die Tiefe. Das heißt ja auch in die Tiefe aller sozialen Schichten. Auch wenn ich denke, ja, wenn ich so wäre, da in der Kultur geboren, ich meine ja, da kann man sich viel aussuchen. Da kann man auch von Gottes Liebe erfahren. Aber da, wo ich herkomme, das könnte der Joe Bradford sagen, und die Kinder, um die er sich kümmert, ich habe doch keine Chance im Leben. Er sagt doch, meine Liebe reicht bis zu dir hin. Und darum braucht er natürlich auch seine Boten, die ihm das sagen. Aber Gott bezeugt sich auch selbst, so wie ihm in dem Gefängnis, in der Einzelhaft. Die Tiefe meint aber auch die Tiefe unserer Seele. Er kümmert sich dort um das, wo man selber gar nicht hinkommt. Um alles Verwundete und um alles Komplizierte. Diese Liebe reicht auch in die Höhe, sagt er. Bis in den Himmel bringt uns diese Liebe. Und das ist die Höhe unserer Berufung. Beim Vater im Himmel eine ewige Heimat haben. Eine höhere Beförderung gibt es nicht. Unser Zeitgeist und unsere Welt will uns was ganz anderes weismachen. Welche Karriereleiter man alles noch erreichen muss, ganz oben. Aber die Spitzen, die uns die Welt bringt, machen sehr einsam. Das weiß ja auch jeder. Wer oben ist, ist alleine, aber er hat viele Neider. Da wird's Leben auch schwierig. Da kann man auch nur hin, wenn man sich von Gott dahingestellt weiß. Nur dann kann man das auch aushalten. Aber das ist hier ja nicht gemeint, sondern wir sind am Tisch des Königs aller Könige. Dort dürfen wir Platz nehmen und da müssen wir nicht wegrücken für irgendjemand, der scheinbar wichtiger wäre. Er hat für jeden von uns dort einen Platz und er bringt uns dorthin. Denn es braucht nur eine Eintrittskarte, das Gebet zu Jesus, der uns zum Vater bringt. Darum lohnt sich das Gebet. Ein drittes und letztes, das lesen wir davon in Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, also es ist seine Kraft, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das ist doch immer ein sehr ermutigender Vers, wenn man den kriegt. Dem, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was ich überhaupt auch nur formulieren kann als Gebet, dem gehöre ich. Als das, was ich mir überhaupt auch nur in den Sinn kommt, was ich mir nur vorstellen könnte, was er tun kann, dem darf ich die Ehre geben, denn ich bin sein Kind. Und er kann, er ist allmächtig, er kann überschwänglich tun. Er kann sich zum Beispiel auch einem Menschen offenbaren, selbst wenn er fest davon überzeugt ist, dass es ihn gar nicht gibt. So einem Menschen kann er sich offenbaren. Von zwei haben wir jetzt ja schon gehört, dieser Joe Bradford und auch Paulus selber. Und wir könnten viele Beispiele nennen. Ich war letztes Jahr in den Ferien in einem Ort in Ostdeutschland. Und es war ein kleiner Ort und wir haben da zur Schwesternfreizeit gewesen. Und wir haben einen kleinen Ausflug gemacht, also ich nur mit ein paar anderen Schwestern, wir waren zu viert und kamen in so einem Städtchen in ein Schreibwarengeschäft, standen davor und da steht vor mich ein Mädchen hin, vielleicht 12 oder 13, irgend so, guckt mich an. Ich kam mir auf einmal vor unter diesem Blick, als wäre ich direkt einer Vitrine in einem Museum entlaufen. Hat nur noch gefehlt, dass sie mich antippt, um zu schauen, ob ich echt bin oder ob ich umfalle. So als Puppe, ne? Das hat mich so herausgefordert, dann habe ich einfach sagen müssen, ich bin eine Diakonisse. Ich habe mir schon gedacht, dass sie nicht weiß, was das ist. Ich sagte dann noch, eine evangelische Schwester. Und sie sagt, aha. Also mit dem Gesicht und dem Ton. Okay, Ende der Unterhaltung. Wir sind dann reingegangen, ich ja auch. Die anderen waren schon drin. Und dann habe ich völlig vergessen und aus dem Blick verloren und dann sehe ich sie an der Kasse wieder. Ich habe auch eine Karte gekauft. Sag die doch zu ihrer, inzwischen habe ich kapiert, das ist die Oma, sag die doch in meinem, steht vor mir und sagt zu ihr, guck mal, da ist sie wieder, die komische Frau. Und ich sage, also eben, da bleibt einem einfach der Mund offen stehen kurz. Da ist auch was rausgefallen aus meinem Mund. Also ich habe mich sagen hören, dass ich sage, das habe ich an, damit du gleich weißt, dass Gott alle Menschen liebt. Das ist mir auch noch nie vorher eingefallen. Aber ich glaube, das kommt von Gott, weil das stimmt. Dann sagt sie mit einem Torpedoton, Gott gibt es nicht. Ich sage, du bist ihm noch nicht begegnet. Ja, stimmt, ich bin ihm noch nicht begegnet und Gott gibt es nicht. Ich sage, du bist ihm noch nicht begegnet. Ich bin ihm begegnet, sonst würde ich nicht so aussehen. Also jetzt, man könnte auch anders aussehen, ist ja klar. Aber ich sehe jetzt zufällig so aus. Und dann die Oma, und dann sage ich weiter, das weiß ich aus meinem schlauen Buch. Und dann sagt die Oma inzwischen, die da dieses Ping-Pong da zugehört hat, sagt, die Bibel. Und sagt zu ihr, du kennst doch die Bibel. Hast du in der Schule nicht auch das schon gehabt? Ja, in Religion, ja. Also immerhin, sie hat Religion und sie hat das gewusst. Aber Gott gibt es nicht. Und inzwischen sieht sie die anderen drei auch. Dann sagt sie, du liebe Zeit, da gibt es ja noch mehr. Wie viel gibt es denn davon? Dann habe ich halt gesagt, ja, so und so. Wir sind hier gerade eine Feriengruppe, aber insgesamt so 260. Und es sagt sie, ja. Und ich sage zu ihr, und die sind ihm alle begegnet. Und dann habe ich weiter mich sagen hören. Also ich habe mich ja darauf auch nicht vorbereitet. Dann sage ich, wenn du zu Hause sitzt, und es klingelt, und du liest gerade ein gutes Buch, und es klingelt an der Tür. Dann kannst du natürlich sagen, oh, ich habe keine Lust, ich gehe nicht an die Tür, ich lese einfach weiter. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Das kann ich ja sagen zu mir selber. Und dann entweder habe ich ja zwei Chancen. Entweder ich klappe mein Buch zu und gehe an die Tür. Oder ich bleibe sitzen. Und dann kann ich natürlich behaupten, da hat niemand geklingelt. Niemand ist vor der Tür. Das kann ich sagen, solange ich nicht aufmache. Wenn ich aber hingehe, dann könnte es sein, ich begegne der größten Liebe meines Lebens. Dann habe ich gesagt, ich habe die Tür aufgemacht und ich bin ihr begegnet. Und deswegen sehe ich jetzt so aus. Dann hat sie nichts mehr gesagt erst. Und die Oma hat dann mit den anderen Schwestern inzwischen gesprochen und die haben bezahlt. Und dann gebe ich ihr, habe ich gekruschelt, inzwischen habe ich vielleicht irgendwas dabei, was ich ihr mitgeben könnte und sehe, ach ja stimmt, ich habe ein Lesezeichen, da steht ein Gebet drauf. Und ich habe zu ihr gesagt zum Schluss, du liest doch gerne. Es war ja offensichtlich, sie hat ein Buch gekauft. Ich habe gesagt, ich habe ein Lesezeichen für dich. Ne? Was sehen Sie da? Nur ein leeres Blatt, stimmt's? Also, das, so habe ich sie hingehalten. Sie nimmt es in die Hand, dreht es um. Das erste Wort, das da drauf steht, heißt Gott. Gott, mein lieber Vater, du, ich vertraue dir. Deckst die Angst und Sorgen zu. Hab Dank dafür. Nichts entreißt mich deinen Händen. Und du wirst dein Werk vollenden. Danke, Herr. Und sie liest den ersten, vielleicht die ersten zwei Zeilen und sagt, oh, verdreht die Augen. Aber ich weiß eins, sie war zu neugierig. Und die hätte es glatt vor mir auf den Boden fallen lassen. So war die drauf. Das hat sie aber nicht gemacht. Und deswegen weiß ich, sie wird es bestimmt lesen. Und mein Gebet und vielleicht auch ihr Gebet geht mit ihr, dass Gott, die größte Liebe ihres Lebens, der Vater im Himmel, der in seinem Sohn zu uns kommt, dass der sie anspricht. Und dass sie dann weiß, denn sie hat nochmal gesagt zum Schluss, also ich bin ihm noch nicht begegnet, aber sie hat nicht mehr gesagt, es gibt ihn nicht. Und dann kann es weitergehen, denn Gottes Liebe wird ihr nachgehen. Das kann Gott machen. Er kann einem, der mit großer Überzeugung sagt, dich gibt's doch gar nicht, kann er sich vorstellen. Unsere Waage, die Frage war ja, lohnt sich Gebet? Bringt es was? So haben wir es am Anfang gefragt. Ein Gebet scheint nichts zu bewirken, offensichtlich. So sieht's aus. Naja gut, als Christ weiß man, man darf nicht bloß einmal beten. Man muss öfters beten.
Vielleicht jeden Tag, eine Woche. Und es ist ja auch gut, man betet nicht nur alleine, man weiß ja auch, ich nehme einen Gebetskreis, ich bitte andere um Fürbitte. Und dann beten da vielleicht manche über Jahre. Und man denkt, überhaupt nichts bewegt sich, aber man bleibt dran, im besten Fall. Aber Zweifel schleicht ein, bringt es wirklich was? Oder ist nicht einfach nur, oder Frust sammelt sich an, vielleicht hört er mich doch nicht, vielleicht ist ihm doch egal. Ah, was? Wie hat jetzt der gebetet? Hat er die Hände gehoben, hat er sie gefaltet, hat er gekniet? Kommt es darauf an?
Also, es ist ihn ja, das Bild zeigt ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, jedes Gebet zählt. Jedes Gebet, Gott braucht keine Waage, ist schon klar, das ist ja nur ein Bild. Aber das Bild will uns sagen, jedes Gebet, das ich zu ihm spreche, kommt direkt in sein Herz. Und es bewegt sein Herz und es bewegt auch seinen Arm. Es kann sein, meine Last bleibt in meinem Leben, aber es verliert die niederziehende Kraft. Das geschieht auch durch Gebet. Selbst wenn es nicht weggeht. Und manchmal geschieht sogar das. Das Gebet und die Last verändert sich. Es ist nicht nur der dunkle Klotz, der nicht schön anzusehen ist, sondern jemand hat mir das halt mal gemacht. Da steht drauf, deine Gnade genügt. Allein deine Gnade. Dann merkt man sogar manchmal in der Last, ist seine Gnade, die mich durch Gebet in seine Nähe gebracht hat. Wer weiß, wo ich wäre, wenn ich diese oder jene Last nicht hätte. Es ist eine offene Frage, die darf man sich selber mit nach Hause nehmen und mit dem Vater, der rechte Vater ist und der sich kümmert, darüber sprechen. Und das wollen wir auch jetzt zum Schluss noch tun durch dieses Lied. Gott, mein lieber Vater, du. Sie werden es gleich hier sehen. Und Sie dürfen es dann nachher am Ausgang auch als so ein Lesezeichen, vielleicht brauchen Sie es auch mal persönlich oder für jemand zum Weiterschenken. Und danke, dass wir auch die Lasten der kommenden Woche auf dich legen dürfen und wissen, du kümmerst dich darum. Und nichts, auch nichts von diesen Lasten kann uns deinen liebenden Händen entreißen. Danke, Herr. Amen. Wir laden Sie herzlich ein, auch zur nächsten Woche, zur Bibelstunde. Da wird hier werde nicht nur ich hier stehen, sondern die Bühne wird voll sein von solchen, die sich angemeldet haben zum Bibelkurs für eine, zwei oder drei Wochen. Sie finden auch draußen, wenn Sie als Gasthörer interessiert sind, noch solche Programme, wo Sie auch entscheiden können, ich komme nur da oder ich komme nur zu dem Abend. Also herzliche Einladung, das auch mitzunehmen, aber natürlich auch schon dafür zu beten. Denn wie gesagt, manchmal gibt es einige Hindernisse schon vorher, weil einer daran interessiert ist, dass wir diese Liebe nicht glauben und dass wir nicht vertieft davon hören. Und deswegen können Sie auch beten, dass die, die sich angemeldet haben, gesund genug bleiben, um daran teilzunehmen, oder auch sonst kein Wasserrohrbruch oder was immer alles noch passiert in letzter Minute, passiert. Nächsten Sonntag wird hier nicht nur diese Teilnehmer stehen, sondern die Bibelstunde selber wird ein Mann uns halten, der in Gottes Einladeteam weltweit ist. Das ist der Sydney Witboy, der in Südostasien auch schon viele Menschen eingeladen hat zu Jesus und der auch jetzt uns hineinnimmt in Gottes Wort und in seine Liebe. Er wird dann auch am Montagnachmittag eine Einheit, das werden Sie hier finden, halten und am Montagabend. Also herzliche Einladung dazu. Es wird für Kindergarten und Schulkinder keine Kinderbetreuung geben die nächsten zwei Male, aber Mütter mit ganz kleinen Kindern, die oben im Mutterhaus die Übertragung sehen und hören können, die können gerne kommen. Da wird jemand da sein und alles aufgebaut sein, auch zum Spielen für die ganz Kleinen. Und jetzt noch die Einladung, das am Ausgang gerne mitzunehmen. Und da werden Sie auch drunter finden, wer den Text gemacht hat, nämlich Schwester Gabriele Goseberg. Und es ist für mich die Erinnerung, Sie einzuladen. Sie ist ja die Endredakteurin von unserem Bibellesebegleitheft, dass man es besser versteht für seinen Alltag, mitzunehmen. Wer es noch nicht kennt, gerne am Ausgang liegt es auch, ein Kennlernheft mitzunehmen. Das ist wie ein kleiner Bibelkurs. Da kann man in 30 Tagen auch verstehen, wozu man auf der Welt ist, wer einen begleitet und wohin man geht. Das kann man stückchenweise oder auch als Büchlein lesen und da Gottes Herz und sein Wesen entdecken. Und wer das Laufende natürlich noch nicht hat und gerne wissen möchte, was am heutigen Datum steht, kann das da auch finden. Und jetzt gehen wir unter seinem Segen in die neue Woche. Der segne uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag und Gott befohlen.